23 Puzzle People.
Season 5. Presented by Freisinger Holding. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 23 Börse People und diese Season 5 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by Freisinger Holding AG. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein zweiter Gast in Season 5 ist Jochen Dickinger, Gründer von BetAtHome.com, Aufsichtsrat der börsennotierten Athos Immobilien AG, Investor und Trader. Lieber Jochen, herzlich willkommen bei mir im Studio.
Hallo Christian, schön da sein zu dürfen.
Es ist ein Termin, auf den ich mich sehr freue, vor allem nach dem Vorgespräch. Ich meine, wir kennen uns lange Zeit, dass du jetzt Investor und Trader bist und auch noch einen gewissen Home-Bias mitbringst, ist natürlich absolut meine Ecke, auf die ich mich dann riesig freue. Aber Werdegang-Podcast beginnt immer am Anfang und bei dir hat es in den späten 90ern begonnen, so irgendwie in den Markt einzusteigen und ich interessiere mich jetzt sehr dafür, wie dein Einstieg da erfolgt ist.
Ja, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie mich der Börsevirus infiziert hat. Das war 1997. Ich war junger Student in Linz und habe 1997 meine erste Aktie, das war die Austria Tabak, die habe ich gezeichnet.
Wunderbar.
Und bin da mit meinem ganzen Vermögen rein, das waren ein paar tausend Schilling. Mhm. Und wie es halt ist, bei so IPOs werden die Kleinanleger auch bevorzugt, also ich habe volle Zuteilung bekommen.
Zu den damals 505 Schilling, ne? Haben genau. Wir jetzt erst im Podcast gehabt, vergangene Woche. Ja.
Und es war halt dann so, ich bringe es natürlich jetzt nicht mehr ganz genau hin, aber es hat halt dann nach zwei Tagen Zeichnungsgewinne von mindestens 10% gegeben. Die habe ich dann gleich mitgenommen und bin dann mit dem ganzen Kapital wieder rein in die VR Stahl hieß das seinerzeit.
Die Voestalpine
mittlerweile und kann mich sogar noch erinnern, der hat 480 Schilling kostet und habe dann im Teletext den Kurs verfolgt. Da ist ja die Zeitverzögerung so 20 Minuten und dann habe ich gesehen, dass die auf 520 Schilling gestiegen ist. Ich habe dann gleich den Broker angerufen und habe halt so 520 Schilling wieder verkauft und ja, was soll ich sagen, also man glaubt dann rückwirkend, also es klingt jetzt natürlich lustig, aber in dem Moment glaubt man, man ist der Gordon Gekko, man hat den Heiligen Gral gefunden und so bin ich von der Börse nie mehr weggekommen.
Es klingt natürlich lustig, irgendwie auf der anderen Seite wieder macht jeder interessanterweise zu Beginn eigentlich super Erfahrungen und dann haut es dich irgendwann einmal auf die Schnauze, wenn ich das sagen darf. Wie ist das bei dir auch passiert?
Ja, auf jeden Fall hat da jeder so seine Erfahrungen. Aber es ging einmal in diesem Tempo weiter, weil es war ja der Beginn des neuen Markts. Und man hat ja da überhaupt nichts Falsches machen können. Also wir schreiben das Jahr 98. Die Hoss hat erst richtig begonnen. Und da ist ja alles gestiegen und es hat IPOs gegeben, wo du überall Zeichnungsgewinne mitgenommen hast. Es hat die verrücktesten Sachen gegeben, wenn ein Unternehmen da nachbörslich einen Aktiensplit angekündigt hat, dann hast du sicher sein können, dass am nächsten Tag der Aktienkurs um mindestens 10% gestiegen ist und du hast sogar noch die Möglichkeit gehabt, was es heute nicht mehr so gibt, damit Arbitragegeschäfte da bei Börse Berlin, war seinerzeit der Handel für die Auslandsaktien.
Da kennt sich einer was sehr gut aus, muss ich sagen. Ja, das Arbitrage war, ist schon eher hardcore dann eigentlich. Ne?
Ja, aber das war früher so, weil es auch funktioniert hat. Ich habe mir auch immer täglich da eine Liste gemacht von den ganzen Nasdaq-Kursen, habe die halt dann umgerechnet und habe geschaut, was in Berlin da die Kurse die Kurse machen und habe halt, wenn da aus meiner Sicht der Kurs falsch gepreist war, dann habe ich da meine Chance gesehen. Ne? Es geht immer um Chance-Risiko und so war halt das. Aber jetzt zu deiner Frage, natürlich des neuen Marktes, das war so um die Jahrtausendwende und da haben halt wir das große Glück gehabt, da haben halt wir dann die BetAtHome gegründet und haben vorher das Kapital rausnehmen müssen. Aber rückwirkend stell dir vor, wir haben wirklich diskutiert, ob wir nicht lieber das Geld an der Börse lassen sollen, weil wir gesagt haben, du hast eine Yahoo-Aktie, die steigt jetzt im Monat um 10%, warum soll man da ein riskantes Unternehmen gründen? Aber zum Glück war dann der Spaß und die Freude am Unternehmer sein größer, dass wir das gemacht haben und uns ist dann das Platzen des neuen Marktes erspart geblieben.
Wunderbar, ja. Oft gibt es diese Fügungen auch. Ich habe noch eine Frage zu den IPOs und den Zeichnungsgewinnen. Zuteilung, Fragezeichen, war das möglich im Jahr 1998 als Österreicher in Deutschland überhaupt Zuteilungen zu bekommen? Du wirst nämlich an vieles probiert haben und aber auch nicht immer Erfolg gehabt, oder?
Also das Wichtigste war ja, wir haben sehr schnell, also ich und auch meine Freunde dann, wir haben sehr schnell da versucht, einen deutschen Broker da zu bekommen und das war seinerzeit die Consors, die waren da einer der ersten. Es war zwar irrsinnig schwer, dass du da Kunde wirst. Du hast da zu einem Notar gehen müssen in Österreich, um dich da zu berechtigen lassen. Aber natürlich, wenn du jetzt dann Kunde warst für einen deutschen Broker, dann hast du die Chance gehabt auf Zuteilung, ja.
Na, spannend, spannend. Das war eine tolle Zeit. Und wenn du von wir sprichst, dann spielt er da schon langsam auch der Franz Ömer rein, glaube ich, oder?
Ja,
und
so
ich
glaube,
jetzt beginnt die andere Geschichte, die quasi dir die Verluste erspart hat und ein lebendes Unternehmen in Schuss gebracht hat. Ne?
Ja, es war die Zeit, wo ich dann den Franz Ömer kennengelernt habe. Ja. Ich habe in einer WG gewohnt in Linz und in einer WG ist es so, dass er kommen und gehen. Und da war halt einmal der Franz Ömer auch da und ich habe mir da im Wohnzimmer, ich war gerade dabei, da die Börsennachrichten anschauen und der Franz Ömer hat sich dann auch dafür interessiert und auf einmal waren wir da im Gespräch, weil unabhängig voneinander haben wir geglaubt, wir zwei sind die einzig Verrückten, die sich halt für Börse interessieren. Mhm. Und natürlich, wenn du dann einen anderen findest, der sich auch für Börse interessiert, da waren wir natürlich dann, sind wir Freunde geworden und laufend im Gespräch, der Franz hat mir das erste Mal Chartsprogramme gezeigt, die ich vorher noch nie gesehen habe. Mhm. Weil der Franz hat in Hagenberg Software studiert und ich habe neben meinem Studium in einem Wettbüro gearbeitet. Und meine Stärken, ich habe nicht viele Stärken, aber mein Interesse war immer die mein Interesse war immer die Mathematik und hier im Speziellen auch die Wahrscheinlichkeitstheorie.
Same hier, ja.
Ja, und das hat mir richtig Spaß gemacht. Und das hat mir einfach irrsinnig geholfen dann. Bei der Gründung dann für die Betetrom, der Franz ist ein junger Diplom-Ingenieur, bestens ausgebildet. Zu dieser Zeit war das in Hagenberg nicht nur einer der besten in Österreich, die Schule, sondern europaweit. Mhm. Und da haben wir gesagt, probieren wir das einfach im Internet umzusetzen. Er von der technischen Seite, ich von der inhaltlichen. Mhm. Und so sind wir dann gestartet 2000 mit der Betetrom.com.
Und du warst dann quasi fürs Wettbuch und so weiter verantwortlich.
Ja.
Dann nutze ich die Möglichkeit, du bist mein erster Gast jetzt, der aus dieser Branche kommt. Was ist ein Wettbuch? Wie hantierst du mit Wahrscheinlichkeiten? Was ist ein Heimvorteil und solche Sachen? Ganz kurz bitte.
Also der Prinzip des Buchmachers, das kommt einmal daher, dass der Buchmacher schauen muss, dass er ein ordentliches Buch hat. Ja. Weil der Buchmacher, die ersten in England, kommt er das her, die haben ihre Wetten in ein Büchlein reingeschrieben und damit ein sauberes Buch hat, hat er halt immer ausrechnen müssen, wie viel setzen jetzt auf, einfaches Beispiel ist ein Tennisspiel, wo du nur zwei Ergebnisse hast, wie viel setzen auf Mannschaft 1 oder auf Tennisspieler 1 und auf Tennisspieler 2. Und ein Buchmacher muss halt immer schauen, dass er ein ordentliches Buch hat, dass er theoretisch halt ganz gleich, wie der Spielausgang ist, halt seine Marge einstreift. Also von da kommt das Prinzip. Mittlerweile ist ja so, dass der Beruf des Buchmachers ja ein bisschen obsolet ist, weil einfach die Software und die ganzen Programme, die es halt die Quoten ausrechnen und den Markt halt die Software reguliert ist. Aber früher war das so, da hast wirklich noch zu meiner Zeit die Quotenliste gehabt und hast das selber erstellen müssen. Mhm. Und wie managt das? Das ist einfach, wenn du jetzt mit einer Grundquote rausgehst und es kommen sehr viele Einsätze halt auf Spiel 1, dann kannst du die Quote senken und provozierst dadurch Einsätze auf Tipp 2. Mhm. Und so kannst du wieder schauen, dass dein Risiko rausnimmst.
Okay. Und hast du damals auch gehedged irgendwie bei anderen Plattformen oder Wettbörsen? Gab es ja damals auch kurzfristig. Wie ist das gelaufen?
Bewusst nicht. Wir wissen von anderen, dass das gemacht haben. Aber wir haben ja immer gesagt, es würde wehtun, wenn jetzt ein Kunde bei uns wettet und der wettet jetzt 100 Euro und wir hedgen und er verliert das dann und wir hätten uns jetzt gehedged woanders, dann hat er die 100 Euro verloren und wir auch die 100 Euro. Also es war viel wichtiger, wenn jetzt einer 100 Euro eingezahlt hat aufs Wettkonto, dass er halt so lange wie möglich den Spaß hat und irgendwann natürlich bestenfalls die 100 Euro bei uns lässt. Mhm. Aber durch das Hedgen hast du das Risiko, dass das halt dann nicht mehr hast.
Ja. Ich meine, so ein Hedgen dann, wenn du merkst, jetzt du als Head of the Book, sage ich jetzt mal, du wirst sicher Mitarbeiter gehabt, wenn du merkst, ups, das kann jetzt deppert werden. Das wird jetzt schon viel Umsatz auf den Tipp 1 oder sonst irgendetwas.
Nein, das haben wir immer selber aufs Risiko genommen und haben halt das Buch so geändert, damit wir halt dann Einsätze auf den anderen, die provoziert haben. Wir haben zum Beispiel auch nie Profi-Wettkunden gesperrt. Wir wissen von anderen, die waren immer ganz stolz, dass da gesagt haben, ja, jetzt haben wir den gesperrt, der kann bei uns nicht mehr wetten. Und das stimmt ja nicht. Der hat sich halt einfach seinem Freund registriert und du hast dann als Buchmacher das Problem gehabt. Du hast dann gar nicht mehr gewusst, dass der das ist. Aber wenn ich jetzt weiß, dass der Christian Drastil gut ist in der deutschen Regionalliga, und wenn du jetzt einen Tipp abgibst, dann weiß ich als Buchmacher, jetzt der Christian Drastil drauf gewettet, geht's bitte von der Quote von 1,7 auf 1,4 runter und erhöhst die Quote auf dem Außenseiter und dadurch hast du dann mit dem Spiel, mit dem Profi-Wetter Geld verdient.
Ja, jetzt ist es so, dass die deutsche Liga und wenn es immer mehr nach unten geht in den Ligen und man trotzdem Wetten anbietet, ja da doch das eine oder andere Mal schon was passiert ist in Richtung halbkriminell oder kriminell Absprachen auf Seiten der Fußballer. Wie geht man damit um, wenn man da extrem hohe Einsätze sieht?
Ja, das war in der Vergangenheit, das ist dann eh aufgebockt, der deutsche Wettskandal. Ja. Und so sind wir am Anfang wehgetan, weil Wettskandal, das hat immer geheißen, die bösen Wettbüros, aber das waren ja die Geschädigten, weil die Wettbetrüger wollen ja ihren Schatz dadurch erzielen, indem sie halt Wettanbieter schädigen, was sie auch gemacht haben. Aber es hat ja mittlerweile dann schon die großen Anbieter, die haben sich ja zusammen mit einer Software die Quoten ausgetauscht und da hat es Überwachungssysteme gegeben und das Risiko ist dann immer weniger geworden.
Ich fasse jetzt diese für mich sehr spannende Zeit von Bet at Home kurz zuerst in die Zeitschiene und komme dann mit den Fragen noch, wie gesagt, also Ende 99, Anfang 2000 hast du mit dem Franz Ömer das Unternehmen gegründet. Ihr seid dann 2006 an die Börse gegangen und du warst dann bis ins Jahr 2012 Vorstand, der Bet at Home auch. Und in diese Phase fallen ja unglaublich viele Ereignisse rein. Also da fällt 9-11 rein, da fällt Lehman rein, da fallen etliche Fußball-Weltmeisterschaften rein. Ich bleibe noch beim Sportlichen kurz. Fußball-Weltmeisterschaften, liege ich richtig, dass das die großen Ereignisse waren, oder?
Ja, Fußball-Weltmeisterschaften, das waren immer Highlights. Wir haben immer gesagt, Weltmeisterschaft ist ein 13. und 14. Geschäftsmonat, Europameisterschaft 13. Und alle Marketingmaßnahmen waren immer um so große Ereignisse aufgesetzt.
Ja. Und wir haben uns ja kennengelernt vor dem Börsegang, weil ich bin Sport-Freak, sage ich mal, nicht nur Fanboy, sondern Freak. Und ihr seid auch auffällig geworden mit guten und aggressiven Sujets im Marketing und seid dann zunächst mein Kunde geworden, bevor ihr an die Börse gekommen. Danke rückwirkend dafür. Und ja, wie hat sich diese Ära dann einfach so weiterentwickelt? Die Börsejahre 2000 bis 2006 waren in Wien dann eigentlich nach dem Platzen der New Economy Bubble und dem Schock eigentlich verdammt gute. Und ihr seid dann 2006 an die Börse gegangen. Das war eigentlich eine gute Börsephase insgesamt. Wann ist die Entscheidung gereift und ihr habt euch ja nicht für die Wiener Börse entschieden? Bitte auch um da ein paar Worte, lieber Jochen.
Also uns war wichtig mit Start im Jahr 2000, dass wir jedes Jahr kräftig wachsen wollen und sämtliche Erträge wieder reinvestieren. Also da hat es keine Gewinne gegeben, sondern das ist alles immer ins Marketing, in die Technik, in die Mitarbeiter reingeflossen, weil wir einfach gesagt haben, wir müssen groß werden, wir wollen wachsen und haben schon im Jahr 2000, weil wir sind ja Börsianer, haben wir immer das Ziel gehabt des Börsegangs. Und 2006 war halt dann eine gute Möglichkeit. Wir wollten immer gerne nach Deutschland, weil wir auch in Deutschland sehr viele Kunden gehabt haben und durch eine Präsenz an der Börse bekommst du auch gratis Werbung. Ne? Wenn du jetzt dort in jeden Tag da im Handelsblatt da auf der Kursliste stehst, ja, klar, und in Finanzzeitschriften deine Berichte bekommst, war es uns einfach wichtig, in Deutschland an die Börse zu gehen. Und wir haben das seinerzeit, glaube ich, sehr geschickt gemacht. Ich würde das auch heute noch so machen mit einem sogenannten Reverse-IPO. Weil beim IPO ist immer das Risiko, dass da halt 12 Leute am Tisch sitzen und wenn dann einer sagt, der DAX ist aber gestern um 3% gefallen, jetzt wird es schwierig mit einem IPO. Also du bist immer von anderen abhängig und beim Reverse-IPO hast du das immer selbst in der Hand. Also du machst einfach mit einer Sachanlage, gibst in eine saubere Firma ein Unternehmen rein und bist dann schon börsennotiert, um das jetzt halt ein bisschen einfach auszudrücken, aber…
Ja, also ihr seid nicht selbst an die Börse, sondern es war eine Hülle da.
Es war eine börsennotierte Hülle.
Genau.
Und mittels Sachanlage ist da die Bet at Home reinkommen Und dann wird halt der Name da umbenannt und dann hast auch einen Unternehmenssitz gleich in Deutschland und hast halt den sauberen Konzern, den du halt brauchst für die Börsennotiz.
Also diese Opportunität, die in Deutschland gut funktioniert hat und ihr wart da doch einer der wenigen, die das gemacht haben und es hat super funktioniert, verbunden mit dem x-fach größeren Markt in unserem Nachbarland, hat euch für Deutschland quasi, was eine logische Marketingentscheidung war natürlich.
Und beim Börsengang haben wir dann, beim Reverse-IPO kriegst du noch kein frisches Kapital in das Unternehmen, sondern hat es eine kurze Zeit später dann Kapitalerhöhungen gegeben und da haben wir halt dann um die 12 Millionen Euro eingesammelt und um das weitere Wachstum damit zu finanzieren.
Auch das ist ein wichtiger Punkt, weil es gibt ja heutzutage sehr, sehr viele kleinere Börsengänge und dann kommt nie wieder etwas nach. Aber man kann ja als noch junges Unternehmen auch mit einer kleineren Bilanz noch, so wie ihr das gemacht habt, einmal kleiner starten und dann, wenn man reifer ist und auch die Strukturen nachgezogen hat, CFO-Bereich und so weiter, dann wachsen. Also Respekt dazu. Ja, es war ja damals auch die Zeit, als wir an der Wiener Börse auf der einen Seite und als Sportkunde auf der anderen Seite auch die Bet and Win hatten. Das war auch immer ein spannendes. Wie war da rückwirkend gesehen die Beziehung zu den Teufelberger Bodnern?
Ja, wir waren immer da natürlich die Kleineren und unser Geschäftsmodell war ja immer davon geprägt, dass man natürlich auch die eine oder andere rechtliche Auseinandersetzung hat, sage ich jetzt einmal ganz.
Das ist branchenimmanent gewesen.
Genau, und da haben halt die großen Jungs immer mehr Prügel abbekommen als wir. Ja. Und wir haben uns halt immer hinten rein gestellt. Und weil alle haben halt auf die Bet and Win geschossen. Und das hat uns zu Beginn sicher geholfen, dass nicht wir die ganzen Prügel abbekommen. Aber dann mit der Zeit sind wir dann eh gemeinsam im Boot gesessen und waren auch sehr erfolgreich vor dem Europäischen Gerichtshof, der halt da festgestellt hat, dass das, was wir machen, sehr wohl in Ordnung ist.
Ja, ja. Wichtig, wichtig. So, wo keiner was dafür kann von dieser Branche, sage ich mal, die ich ja liebe irgendwie, das ist spannend, macht jedes Fußballmatch spannender, Lehman. Das kam aus einer ganz anderen Ecke, hat uns fürchterlich erwischt, die Finanzwelt vor allem. Ihr wart da schon an der Börse. Bitte auch da ein paar Memories, wie dieser Lehman-Einschnitt in eure damalige Unternehmensphase gekommen ist.
Wir waren schon an der Börse und daher hat sich das im Aktienkurs dann auch widerspiegelt, weil oft ist es so in den Krisen, dass einmal alles fällt, ob jetzt berechtigt oder nicht. Weil operativ haben wir das nicht gespürt. Ja. Es war für unsere Branche ganz gleich, dass da jetzt die Banken da kurz vorm Kollaps stehen. Aber natürlich der Aktienkurs, der ist sogar so weit eingebrochen, wir waren auf Cash-Niveau. Also du hast an der Börse, hättest du die Bet at Home kaufen können und der hat genauso viel Cash gehabt wie Marktkapitalisierung. Und was aber in der Zeit spannend war, ist, dass da die Verhandlungen da mit den Franzosen da begonnen haben, weil 2009 hat eine französische Investmentgesellschaft da die Mehrheit an der BetAtHome.com gekauft. Und das war halt die Zeit der Finanzkrise, hat aber jetzt rückwirkend in meiner Erinnerung die Gespräche jetzt auch nicht gefährdet oder schwieriger gemacht, weil die gesehen haben, dass es operativ läuft. Mhm. Und von der Finanzierung haben wir die auch keine Probleme gehabt, dass da irgendwo dann kein Geld bekommen hätten.
Ja, nein, ich kann mich noch gut erinnern, dass das sogar eine stabile Phase war, wo man dann irgendwie die Augen geöffnet gekriegt hat, auch als Researcher oder als Börsianer, dass das eigentlich sehr krisenresistentes Produkt ist. Was ihr da. Ich möchte jetzt nicht zu lange bei Bet at Home bleiben, aber als Sportfan kommst du mir da auch nicht aus, wenn es jetzt schon vis-à-vis sitzt. Wie gesagt, du bist dann 2012 aus dem Vorstand ausgeschieden. Ich glaube, es war eine schöne Geschichte und auch ein bisschen ein Teil der österreichischen Börsegeschichte. Du bist dem Markt treu geblieben und was ich zunächst wahrgenommen habe, war dein Involvement bei der Athos Immobilien in Linz, wo du seit Jahren Aufsichtsrat bist. Wie bist du zu Athos gekommen? Wie ist diese Verbindung entstanden und warum hast du dich für ein Aufsichtsratsmandat entschieden? Ich denke über ein Investment, oder?
Also bei der Athos AG bin ich ja Aufsichtsratsmitglied, also muss ich mir mit meiner Begeisterung für die Athos ein bisschen zurückhalten. Aber wie bin ich zur Athos gekommen? Es gibt in Linz eine ganz tolle Gesellschaft, die WSS, das ist so eine Vermögensverwaltungsgesellschaft.
Und die haben dich, und Co.,
ne? Genau, genau. Das sind ganz tolle, bodenständige Börsianer, die sehr viel richtig machen und auch daher sehr erfolgreich sind. Und die haben mich da zu dieser Zeit da auf die Athos AG aufmerksam gemacht und habe da regelmäßig Aktien zugekauft. Und bin mittlerweile, habe ich fast 10% der Aktien. Mhm. Und da ist natürlich schön, wenn man dann im Aufsichtsrat sitzen darf und dann halt das Unternehmen sein Investment halt da besser begleiten kann. Was ich zu Atos noch sagen kann, was ohnehin natürlich auch auf der Homepage steht, ist, dass das ein sehr konservatives Unternehmen ist, mit einer sehr hohen Eigenkapitalquote. Wir haben vor allem Immobilien in Oberösterreich. Es kann sich auch jeder die Immobilien, also die Adressen der Immobilien, findet er bei uns auf der Homepage.
Kann man verlinken dann natürlich, ja, in den Shownotes natürlich. Ja.
Und er kann sich dann auch auf Google Earth oder die Lage unserer Immobilien anschauen. Und wenn sich einer genauer noch für die Atos interessiert, dann habe ich den Tipp, dann soll er sich den Geschäftsbericht nehmen, den Prüfbericht und einen Taschenrechner und ausrechnen, mit was für einem Quadratmeterpreis die Börse aktuell unsere Wohnimmobilien bewertet. Mhm. Und wenn er das ausgerechnet hat, dann wird er wahrscheinlich gleich nochmal zu rechnen beginnen, weil er glaubt, er hat sich verrechnet. Aber das stimmt schon, was er da ausgerechnet hat und was er, dann kann er selber die Entscheidung treffen, ob er meint, dass jetzt die Aktie günstig oder teuer ist.
Ich werde mir das jetzt mal näher anschauen, auf jeden Fall, und werde mit den operativen Geschäftsführern da dann Kontakt auch aufnehmen. Und als Mathematiker ist die Geschichte mit dem Taschenrechner natürlich schon, hast mich auf jeden Fall mal erreicht damit. Und das ist ja nicht nur die Atos. Du bist ja auch Investor und du hast auch gesagt, das hätte ich jetzt so nicht gewusst, bist Trader, setzt dich intensiv mit der Börse auseinander, so wie vor 25 Jahren interessiert dich das Thema. Da gibt es zum Beispiel Trader, kann man jetzt eine Riesenposition bei der UBM, die irgendwann einmal medial bekannt wurde, auch dass du da 4-5% an der UBM hältst. Wie ist es dazu gekommen und hältst du diese Position noch?
Also die UBM, das ist auf keinen Fall jetzt eine Trading-Position, sondern ein langfristiges.
Du kannst doch gar nicht reden.
Also ein langfristiges Investment. Und wenn ich mir anschaue, ob ich in eine Aktie investiere, schaue ich mir nicht nur die Fundamentaldaten an, sondern auch die beteiligten Personen. Ja. Und der Thomas Winkler, der CEO der UBM, das ist für mich einer der besten CEOs, die wir in Österreich haben. Der hat ein hervorragendes Team rund um sich aufgebaut, ein motiviertes Team. Dann im Aufsichtsratschef ist kein geringerer als der Herr Strauß von der BOA.
Der auch ein paar Stückeln hat natürlich.
Genau, ja. Genau. Ja. Und dann noch die renommierte Familie Ortner.
Genau.
Und das sind Vollblutunternehmer und die auch, und das ist in Österreich, Deutschland keine Selbstverständlichkeit, die auch auf das Eigenkapital schauen. Mhm. Die nicht einfach sagen, so als Unternehmen, so machen wir eine Kapitalerhöhung, damit wir halt wieder ein paar Jahre weiterleben, sondern sich schon Gedanken machen, wie kann das Eigenkapital die größte Freude haben. Und wenn man sagt, das ist Hybridanleihe einmal besser zu begeben, also irgendwie die Aktie zu verwässern, dann kann man das bei der UBM gut beobachten, dass die das sehr geschickt machen.
Mhm. Und man muss, Entschuldigung, dass ich ins Wort falle, du hast Strauß genannt, du hast Winkler genannt, das sind halt zwei Vorstände, in dem Fall Strauß ist ja woanders Vorstand, aber die kennen sich halt an der Börse mega aus und wissen mit den Instrumenten das Richtige zu tun halt auch. Ne?
Genau so ist es und das sind nicht nur Experten, sondern auch, wenn man die Ehre gehabt hat, da mal den einen oder anderen kennenzulernen, das sind sehr bodenständige, ja. Und das ist mir auch immer wichtig, weil das ist immer ein Zeichen dafür, dass man das Risiko unter Kontrolle hat und weiß, was man da tut. Und ja, und nach solche Unternehmen suche ich immer. Und bei der UBM, weil mir das so gut gefallen hat und noch immer gut gefällt, ist halt dazu gekommen, dass halt da eine größere Position geworden ist, die ich halt dann an der Börse melden muss.
Spannend, spannend, spannend. UBM, ich bleibe jetzt noch kurz bei dem Unternehmen, die haben innerhalb weniger Wochen, nachdem wir wussten, da kommt jetzt eine Pandemie und da war und uns gehittet hat, 2020, ein völlig neues Geschäftsmodell gebracht. Ja. Wie geht es einem Großaktionär, also Großaktionär kann man durchaus jetzt nicht im Sinne vom gesamten Kapital, aber als einer der größten Einzelaktionäre, wie geht es einem damit? Schon heftig, oder? Zum Teil im positiven Sinne auch, wie schnell die Geister es gemacht haben. Irgendwie,
ne? Ja, also es war sehr beeindruckend, was die da geschafft haben. Ja. Und was man da auch noch erwähnen muss, die haben dann auch Dividende bezahlt. Ja. Also das, wie ich vorher gesagt habe, einfach aufs Eigenkapital schauen, das wäre nämlich nicht notwendig gewesen für einen Markt. Also jeder hätte verstanden, wenn man sagt, es gibt keine Dividende, aber sie haben nachhaltig Dividende bezahlt. Und sie haben da hervorragende Arbeit geleistet. Also ich wäre zu dieser Zeit, sage ich ganz offen, gerne im Aufsichtsrat gewesen, weil man natürlich dann näher dran ist und sich dann vielleicht weniger Sorgen macht. Aber ganz, ganz beeindruckend, was die da geschafft haben.
Und das ist ja auch spannend irgendwie. Man ist ja an der Seitenlinie, die UBM ist schwer zu treten, weil das Unternehmen macht vieles richtig. Handelsvolumen gehört noch mehr rein irgendwie. Dann werden die noch einmal leichter, natürlich spannender. Die haben im Dezember, jetzt wir reden Ende Jänner, die haben im Dezember massiv verloren und sind heuer die stärkste Aktie. Hat also durchaus eine sehr hohe Wohler für eigentlich nicht Geschäftsmodell unterstützend, würde ich mal sagen, hat die Aktie verdammt hohe Wohler. Wie geht es da damit, wenn man mal ein großes Size hat und doch irgendwie Passagier ist in manchen Phasen? Ne?
Ja, bei der Bet at Home war es ja auch oft so, dass wir aus unserer Sicht unterbewertet waren, aber trotzdem waren wir nicht die großen Trommler, weil ich immer der Überzeugung war, dass die Marktkapitalisierung immer, ob jetzt kurz- oder mittel- oder langfristig, dem Unternehmenserfolg folgen wird. Und so wird es auch bei der UBM sein und das macht mir einfach so zuversichtlich. Und wenn es da jetzt Schwankungen gibt, noch dazu nach oben, dann habe ich da weniger Sorge.
Das kann ich gut verstehen. Jetzt sage ich ja immer in dem Podcast, also wir sprechen nicht über die Size. Ich freue mich immer, wenn jemand über seine privaten Aktienveranlagungen spricht. Aber wenn sich jemand Trader-Investor nennt und auch zum Teil veröffentlichen muss, weil er in Gremien sitzt, ist das natürlich eine andere Sache. Wir haben gesprochen jetzt über die Atos, wir haben gesprochen über die UBM. Das hat meiner Meinung nach beides nichts von Trader. Du hast aber auch erwähnt, dass du Trader bist. Bitte auch da. Wo kommt der Trader rein? Ist das noch immer Aktien Österreich oder geht es da vielleicht in Kryptos oder wo geht es da hin?
Also traden tue ich schon seit halt 1997.
Und hast auch nie aufgehört?
Und habe auch nie aufgehört. Es wird die letzten Zeit natürlich etwas ruhiger und man nimmt ein bisschen mehr Risiko raus, aber ich habe alles getradet, also da sind alle Derivate dabei von geschriebenen Optionen, Futures, also ich bin mit dem vertraut und meine Liebe da zur Mathematik hilft da ein bisschen so, weil es geht ja immer um Chance-Risiko. Das sehen viele nicht an der Börse, die sehen oft immer nur die größte Chance, das wäre Lotto spielen, das ist die größte Chance. Also du kannst jetzt mit einem Euro kannst du eine Million machen, aber das Risiko, also dass du jetzt nicht gewinnst, ist, also drum bei Chance-Risiko-Lotto darfst du nicht machen, weil es einfach nicht passt. Und das muss man immer sehen an der Börse, wenn ich jetzt etwas Riskanteres mache, dann muss aber die Chance als irrsinnig hoch sein. Und wenn man jetzt was scheinbar Sicheres macht, dann muss halt das Risiko irrsinnig niedrig sein. Das macht dann einen guten Trade aus. Und ich glaube, das sage ich so ganz selbstbewusst, dass mir das die letzten Jahre sehr gut gelingt. Aber mit der Zeit wird das jetzt, bin ich auch Familienvater und es ist meine Leidenschaft, aber es wird natürlich schon weniger und gemütlicher.
Okay, verstehe. Und die geschriebenen Optionen interessieren mich natürlich als alter Ötop-Mann ganz kurz. Es werden wohl Short-Puts gewesen sein, nehme ich an.
Ja, aber ich sage ganz offen, es sind, ja, oder selbst das einmal sowieso, aber es sind sogar oft nackte Call-Optionen genauso dabei gewesen.
Das ist schon heftig, ja.
Aber natürlich kommt es immer dann auf die Position halt drauf an.
Die Size und so weiter, ja. Genau. Und wie es auch ins Gesamtportfolio passt, weil es ist ja auch oft ein Hedge-Faktor drin,
so ist
eine
es.
Prämie zu vereinnahmen
so
und
ist
da
es.
Kommt wieder das Wettbuch
so
in Wahrheit ins Spiel.
So ist es, so ist es. Das kommt, das
die
kommt,
Gegenposition.
So ist es, genau. Ja. Und wenn ich jetzt zum Beispiel zuversichtlich bin für einen DAX, dann brauche ich mir kein DAX-Zertifikat und ich will den DAX jetzt langfristig halten, dann brauche ich mir kein DAX-Zertifikat kaufen, das 2% im Jahr kostet, sondern da schreibe ich halt einen DAX-Put und da kriege ich dann sogar oben noch was drauf. Ne? Ja. Und das macht einfach dann mehr Spaß und das kannst du halt dann jedes Quartal weiterrollen und ja.
Ach, macht mir dieses Gespräch Spaß. Es ist nämlich wichtig, dass du sagst, dass nicht alles, was jetzt der High Risk für sich gesprochen ist, im Gesamtportfolio-Kontext High Risk sein muss, sondern sogar risikominimierend.
Genau, vollkommen richtig, so ist es.
Kann ich dir, wir haben ja nicht vorbesprochen jetzt, kann ich dir neben Atos und UBM noch eine österreichische Aktie, die dir gefällt, rauslocken?
Die Polytech gefällt mir aktuell, ja. Wenn du jetzt so fragst und bin jetzt auf die Polytech gestoßen, die ist ja örtlich sehr nahe da bei mir zu Hause, bin ja in Oberösterreich und die haben ein ganz hervorragendes Management.
Ja.
Die machen das ganz toll, haben natürlich schwierige Zeiten, aber die werden das durchtauchen und wenn man sich auch die Bewertung anschaut und dann sind wir wieder beim Chance-Risiko, also mir gefällt aktuell die Politik sehr gut.
Ja, das höre ich auch gerne. Das ist ein Unternehmen, das sich unglaublich auch anstrengt, auch sehr, sehr viele Ideen hat. Jetzt auch Next Generation, Markus Hoemer und so weiter. Und Paul Rettenbacher ist auch ein Wegbegleiter. Wir werden, glaube ich, den Thomas Winkler und den Paul Rettenbacher UBM/Polytech auch verlinken in den Shownotes. Ja, lieber Jochen, wir sind schon ziemlich weit in der Zeit. Ich glaube, Bitcoin hast du erwähnt im Vorgespräch, oder? Die Kryptos, ein bisschen.
Also wenn du mich nach Bitcoin fragst, dann könnte ich da jetzt eine Stunde drüber reden, aber zusammenfassend vielleicht, Bitcoin ist für mich ein absoluter Geniestreich. Die Ökonomen des letzten Jahrhunderts, die liberalen Ökonomen, Ludwig von Mises, Hayek, die haben nur die Möglichkeit gehabt, privates Geld theoretisch sich darüber Gedanken zu machen. Aber mit Bitcoin ist jetzt einfach die Lösung geschaffen, dass halt das Monopol vom Staat, sicher nicht kurzfristig, aber mittelfristig halt wieder zurückkommt zu den Menschen, so wie es früher war mit den Silber- und Goldmünzen, wo halt auch die Fürsten und der Staat halt immer wieder versucht hat, da die Silbermünzen da zu inflationieren, indem er halt da irgendwelche anderen Substanzen dazugegeben hat. Und wenn man sich die Notenbanken anschaut und mit der Geldmengensteigerung, dann glaube ich, dass einfach die Inflation nicht so schnell in den Griff zu bekommen sein wird. Mhm. Und da muss man einfach auf Dinge schauen, die mehr Sinn machen. Und da gehört einfach Bitcoin für mich dazu. Und ich weiß schon, dass das für manche schräg klingt. Aber jedes Jahr, wo Bitcoin sich weiter durchsetzen wird, das wird helfen. Mhm. Und in anderen Ländern, jetzt in der Türkei oder in Venezuela, wo die Menschen halt dann dem eigenen Geld überhaupt kein Vertrauen mehr schenken. Da haben die Jungen, die haben dann nur mehr diese Dinge, um halt ihre Wertsicherung da irgendwie zu sichern.
Und spannend. Also es ist auch ein Werdegang- und Karriere-Podcast. Ja? Und ich freue mich, dass man so intensiv und ich möchte es nochmal wiederholen, diese Geschichte mit dem Wettbuch, das du verantwortet hast bei einem großen Player und jetzt aus Börsensicht gefällt mir natürlich unheimlich gut, weil es nahe an einem Fondsmanager ist und so weiter und so fort. Deine Karriere wird man jetzt schwer nachmachen können, weil doch sehr schnell alles gegangen ist und dann ein Unternehmen gründen mit Börse denken und so weiter ist jetzt vielleicht doch ein bisschen nicht leicht replizierbar. Aber hast du irgendeinen Tipp für junge Menschen, die jetzt da vor der Entscheidung stehen, was mache ich eigentlich vielleicht nach der Matura? Wenn man sagt, ich möchte eigentlich grundsätzlich was tun, aber wie gehe ich es am gescheitesten an? Studieren?
Also Unternehmen gründen ist immer eine gute Idee. Und wenn ein Unternehmen gründet, dann soll er sich vor allem, soll er versuchen, halt ein paar Fehler zu vermeiden. Ne? Er soll sich fernhalten von den Zeiträubern, die es da gibt. Ne? Ich beobachte so oft, die telefonieren dann viel zu viel am Tag, weil es halt zu leicht für manche zu erreichen sind. Das ist jetzt sicher nicht der wichtigste Tipp, aber das fällt mir jetzt halt einfach ein.
Ist dann auch ein neuer Tipp in der Reihe und deswegen bin ich unglaublich dankbar.
Okay, dann führe ich den noch ein bisschen weiter aus. Also ich hab während meiner Bet-at-Home-Zeit maximal 10 Minuten am Tag telefoniert, habe alles über E-Mail gemacht, das war für mich das Posteingang, das war die To-Do-Liste.
Wenn ich eine Werbung von euch wollte oder so.
Genau. Und schauen, wenn der Christian Drastil dann anruft und nimmt eine halbe Stunde ist viel am Tag.
Ich habe nie telefoniert, ich habe immer nur Mails geschickt,
weil das selber
zu viel Arbeit war.
Und das kann ich jedem nur raten, also fürs eigene Zeitmanagement, weil man muss ja auch den privaten Bereich sehen und da darf es einfach, da ist nicht gut, da den Zeiträubern da zu viel Zeit zu überlassen. Dann sich um die Mitarbeiter zu kümmern, ganz wichtig. Also es ist für mich jetzt noch erschreckend oft zu sehen, weil für mich war das seinerzeit so selbstverständlich und ist bis heute so, dass einfach ein Mitarbeiter, der soll schon, wenn es Wünsche gibt, die zu erfüllen sind, soll er die haben. Und nicht da jetzt, wie manche da jetzt immer den Chef raushängen lassen, wenn einer nach Urlaub fragt, gleich einmal Nein sagen. Das geht einfach nicht. Also man muss schauen, dass der Mitarbeiter gut geht, damit er bleibt. Und das habe ich schon immer versucht zu machen, dass sich die halt sehr wohl fühlen. Dann, jetzt fällt mir noch was Wichtiges ein, was ich auch jedem rate. Netzwerken wird überbewertet. Also die Junge, die sollen operativ tätig sein, die sollen sich um ihre Kunden kümmern, sollen sich um ihre Mitarbeiter kümmern und nicht da irgendwo sogenannt Netzwerken. Weil jetzt umklickt auf die Bet-at-Home. Die Bet-at-Home war Sponsor von polnischen Fußballmeister Wisław Kraka, Sponsor von Hertha BSC, Großsponsor bei Schalke 04, Hauptsponsor der Vierschanzentournee und ich habe da keinen gekannt. Es war nicht notwendig, dass ich da vorher genetzwerkt habe, sondern man macht sich da ordentlich einen Deal aus. Vielleicht muss man 10 Minuten dann einmal telefonieren, aber das Netzwerken, das wird überbewertet und ist auch ein Zeitfresser.
Ja, das sind ganz, 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 ganz wichtige Learnings. Und ich habe dich jetzt wieder gesehen nach ein paar Jahren und unglaublich entspannt, muss ich sagen. Ja, das muss man mal als Investor und Trader, verstehe ich mit dem Hintergrund auch als Familienvater und auch mit den Learnings aus dem Wettbuch, dass ich dann nochmal in den Mittelpunkt irgendwie dieser Folge ziehen möchte, das mir einfach persönlich fasziniert. Ich spiele meine falsche Abspannmusik, das ist die richtige. Jetzt habe ich nämlich die Sportwoche-Musik gespielt, weil wir so viel über Sport geredet haben.
Verstehe.
Das gehört dazu, aber es ist nichts passiert. Das ist der Jingle jetzt von den Börse-People. Lieber Jochen, danke, danke, danke für das Update. War mir ein Volksfest, diese Folge zu haben. An euch da draußen, tschüss mal von meiner Seite und ich hoffe, es hat euch ebenso viel Spaß gemacht wie mir.
Danke, Christian.
Tschüss und Baba. Listen.